Ciao a tutti, come state ragazzi? Ah, cosa avete fatto oggi?
Meinst du, Basti, was klingt euphorisch?
Ah, ja. Sì. Ja.
Also auf jeden Fall ein Grinsen im Gesicht über beide Ohren.
Ja, habe ich. Mir geht's richtig gut.
Ja, ja, mir auch. Ich bin ehrlich gesagt, ich surfe noch an der Welle der Euphorie.
Mir geht's auch sehr gut.
Aber du liegst, sehe ich das richtig, Frank? Liegst du im Bett?
Okay, ja. Ich wollte nicht gleich, dass es am Anfang darum geht, aber ich hatte keine schönen Tage gerade. Aus verschiedenen Gründen. Ich bin von einer Sache in die andere gerutscht. Aber wir wollen doch erstmal über das schöne Thomann-Zunft sprechen, dann kann ich das noch erzählen, oder?
Ja, das sagte ich auch gerade, wir wollten eigentlich über das Thomann-Zunft-Pflanzenbrecherei-Festival sprechen, wie toll das war und wie glückselig wir sind. Und jetzt sehe ich dich da, erst dachte ich, das wäre ein Gag, aber du liegst wirklich im Bett, ne?
Ja, ich liege wirklich im Bett, also ich habe die letzten Tage nur in unwürdigen Haltung verbracht, aber aus verschiedenen Gründen.
Das thematisieren wir nicht gleich zum Anfang der Folge, ja, um die Leute nicht zu verschrecken, sagst du.
Ja, genau, ich will keine schlechte Laune gleich machen. Ja.
Spannender Cliffhanger. Das heißt, ab welcher Minute dürfen wir dich darauf ansprechen, was da genau passiert ist?
Ich bin quasi jederzeit bereit. Ich wollte aber erstmal nochmal über dieses positive Thomann zum Pflanzenbrecherei-Festival Volume 2 sprechen.
Das sieht so unnötig aus. Ja, also ich muss sagen, mir fällt das schwer, es nicht anzusprechen. Ja. Das ist als Frank, als ob du einfach in so einem kurzen Slip und Cowboy-Stiefeln und so einem bunten Glitzerhut in die Arbeit kommen würdest und einfach sagen würdest, ich möchte nicht drauf angesprochen werden.
Ja.
Erst am Ende des Abends würde ich mal darüber sprechen, warum ich heute so angezogen bin. Es ist ja schon wirklich, ich habe noch nie jemanden so unwürdig liegen sehen, weil ich sehe auch nur die Hälfte deines Gesichtes und du bist ja eigentlich auch Kameramann. Es ist nicht ein schön eingerichtetes Bild. Ich sehe nur deine Nasenlöcher, deine Augen und ein Stück vom Kissen und der Rest ist nur Wand.
Ich bin froh, dass ich überhaupt so weit hinbekommen habe, dass ich hier dieses Mikro und diesen Laptop hierher bekommen habe.
Das klingt alles sehr, sehr spannend, aber ich muss auch sagen, du siehst aus, als ob du so einen OnlyFans-Account gestartet hast, aber noch nicht richtig weißt, wie die Leute da reinziehst in das ganze Thema. Das ist wirklich unwürdig und absolut nicht ansprechend, wie du das anklotzt.
Ja, okay.
Ich meine, Vorteil und Nachteil zugleich, ne? Aktuell, ich meine, ihr habt es ja alle mitbekommen, Bastian ist in Italien, wir recorden ja nach wie vor übers Internet und Frank hat da so eine tolle Software selber geschrieben auf seinem kleinen Raspberry Pi. Und dadurch können wir uns alle sehr gut sehen eigentlich. Aber manche Leute nutzen das natürlich, um die Leute zu überraschen, so wie ich, als ich neulich einfach mal nackig und ganz toll ausgeleuchtet vorm Computer saß. Und manche Leute wie Frank liegen da einfach, als ob sie direkt von jemandem verprügelt wurden und in der Ecke liegen gelassen wurden.
Kann ich, ja, jetzt gerade fühle ich mich auch so, als ob ich verprügelt wurde.
Du wurdest selber gebrochen. Du bist in dem Fall die Lanze selber in diesem Bild.
Genau, ich bin innerlich und äußerlich. Bin ich gebrochen gerade.
Ja gut, aber das Thema, das sehen wir gleich.
Thema, sehen wir erst später.
Okay, okay, gut.
Da möchte ich jetzt nicht drüber reden, bitte.
Steht Zwicker noch? Glaubt ihr das,
Frank? Ich bin immer noch ganz euphorisiert und meine Stimme ist sogar immer noch heiser. Ich weiß nicht, ob ihr es hört oder ob hier Franks spezielle Mikrofoneinstellung das Ganze rausfiltert, aber ich bin immer noch heiser vor lauter Glückseligkeit und natürlich vor lauter Schreierei, weil wir haben doch sehr viel geschrien, wie man vielleicht in der letzten Folge gehört hat. Es ist automatisch so, wenn man auf so einer Bühne ist, oder kann es sein, dass man automatisch die ganze Zeit schreit?
Ich dachte gestern, du hast ein Bügeleisen in der Hand und deswegen konntest du dich nicht weiter bei dir halten. Du musstest alles rausschreien, deinen Schmerz. Das ist eher unterdrückt.
Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin nicht mehr heiser, aber das war, also ich konnte danach auch nicht mehr groß reden, aber man schreit tatsächlich in dieses Mikro rein, was gar nicht nötig ist. Ja. Weil dafür gibt's ja dann auch Boxen.
Also ich auf der anderen Seite, ich habe fast geflüstert. Ich habe wirklich zu doll geflüstert.
Ja.
Ich weiß noch, dass das Pfeife hat mir so eine Handy-Notiz quasi auf sein Handy geschrieben und hat, ich habe es aus dem Augenwinkel nicht gesehen, hat er mir immer gezeigt, lauter reden. Weil ich habe wirklich extrem geflüstert, dass man es hinten überhaupt gar nicht gehört hat.
Ach, warst du so ein schüchternes Mäuschen Minuten, auf der Bühne?
Ich war wirklich am Anfang wieder schüchtern, wie beim letzten Mal.
Ja.
Aber habt ihr, was ich mich die ganze Zeit auf der Bühne, hatte ich eigentlich einen Drang und diesen Drang habe ich nicht expressed. Weil eigentlich habe ich mich ganz kurz für eine Sekunde nur gefühlt wie ein Rockstar. Ne? Den Rest der Zeit nicht. Den Rest der Zeit hatte ich Angst, dass ich mich verhaspel und die falschen Silben aneinander hefte oder auch so den Anfang Italienisch zu sprechen. Aber ich hatte einen Gedanken und zwar war ich immer kurz davor, mit einem großen Satz in die Menge einfach reinzuspringen.
Oh ja. Ja.
Das, ne?
Ja.
Ne, es ist wie wenn man...
Stage-Dive meinst du, ne?
Ja.
Das ist verrückt, oder dass das sofort das auslöst, wenn da so ein gigantisches Menschenmeer vor einem steht, dass man da sofort reinspringen will.
Ja, aber ich glaube, es wäre nicht gut, da müssen wir noch... Also erstmal das große Problem war, es gab so eine Art Pressegraben, obwohl keine Presse da war.
Wir hatten mit sehr viel Presse gerechnet.
Wir haben mit extrem viel Presse gerechnet. Also da haben wir die ersten 5 Meter haben wir da freigemacht, weil damit sich diverse Paparazzi und internationale Nachrichtenformate,
ja, dass die sich nicht gegenseitig
Kameras aufbauen können.
Genau, dass sie sich nicht gegenseitig im Weg stehen, dass sie da genug Platz hat. Er war sehr großzügig geplant, dieser Pressegraben.
Ja,
der mal jetzt so sagen. Ne? Es waren fast, glaube ich, 5 Meter zwischen Bühne und Publikum, oder?
Genau. Und wir haben am Anfang natürlich auch gedacht, wir haben dort auch Slots für die Presse auch freigemacht, vor und nach der, nach der Veranstaltung. Aber leider hat sich die Presse nicht gemeldet.
Ne, da war ein so ein süßer Opi, der hatte eine Kamera dabei, aber da haben wir festgestellt, der hatte irgendwelche seltenen Käfer fotografieren wollen, die da wohl auf dem Hof der Villa Mock da heimisch sind.
Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst, ich war schon mal kurz davor reinzuspringen, bei ungefähr 2/3 war ich kurz davor reinzuspringen. Und ich hatte natürlich die große Angst, dass ich abspringe, mich in der Luft drehe, mich freue, euch beiden noch ein Peace-Zeichen zu winke. Und dann aber mit meinem Kopf auf den Boden aufschlage. Das wäre sehr relativ unangenehm gewesen, wenn denn jetzt so ein Helikopter-Hubschrauber-Einsatz kommen würde, weil ich es nicht geschafft habe, in die Menge zu springen.
Dann wieder so auf dem Gestänge, auf dem Absperrgitter so landest du. So, und direkt einmal so die Wirbelsäule in der Mitte durchgebrochen. Wie damals bei Batman The Dark Knight Rises. Weiß nicht, ob ihr euch denn noch erinnern könnt an den schlechtesten Batman-Film, der hier gedreht wurde. Als er das Rückgrat gebrochen bekommen von Bane. So, so sehe ich dich da. So habe ich dich da gesehen. Na, ein Glück hast du es unterlassen.
Rückenbrech, Lanzenbrecher.
Ich habe auch zwischendurch immer mal wieder dran gedacht, dass ich da gerne reinspringen würde. Aber ich habe dann gedacht, dass es körperlich, dass ich, also das, ich glaube, ich hätte da einige Leute verletzt dann einfach.
Emotional oder?
Nee, körperlich. Okay. Weil du so ein Muskelberg bist. Sag's doch ruhig.
Ja,
auch. Und aber auch noch so körperlich sehr viel mit mir hertragen.
Emotional. Ohne Hertricks.
Nein, halt.
Eine Umhängetasche.
So klumpig.
Was
hat er? Hat er eine Bauchtasche noch mit einem Ziegelstein drin oder was? Quasi, ich habe immer eine Bauchtasche bei mir um meinen Bauch. Und zwar den Bauch.
Aber gibt es, also ich kann mich noch daran zurückerinnern, Frank, dir wurde einmal verwehrt in einem in einem Erdbeer-Vergnügungspark, in dem du dich gerne aufhältst.
Was ist so auffällig,
wie du das verhältst? Wurde es dir verwehrt, in so eine Art Erdbeerkatapult gespannt zu werden, weil es zu gefährlich für die umstehenden Kinder war, die da waren. Ja.
Für die Statik des gesamten Parks wäre es zu gefährlich gewesen. So hast du es erzählt.
Genau. Gibt es für Stage-Diving, gibt es da eine Obergrenze, Gewichtsobergrenze?
Das ist eine gute Frage.
Und wie müsste man das bewerten? Also würde man jetzt theoretisch, würden wir eine Band haben, die heißt The Bodybuilders. Ne? Ja. Dann würde man schon damit rechnen, dass in den ersten Reihen natürlich sehr viele Bodybuilder sind, weil die natürlich aufgrund des Namens große Fans unserer Musik sind.
Ah, meinst
dann
du,
dürfte
so ist
man
das?
Wahrscheinlich eher vorne reinspringen, als wenn man The 8-Year-Old Schulranzenjung heißen würde. Ne? Dann wäre es wahrscheinlich eine andere.
Es sei denn, es stehen dann auch sehr viele Schulranzen-Boys in der ersten Reihe. Wahrscheinlich muss man es davon abhängig machen. Also ich habe noch nicht offiziell im Rocklexikon gelesen, dass es da gewisse Obergrenzen gibt. Ich meine auch Bilder vor mir zu sehen, wie auch sehr beleibte Rockstars auch schon mal in die Menge gesprungen sind und dann einfach gehofft haben, dass sie aufgefangen werden und auch die dünnen Ärmchen ihrer minderjährigen Fans sie dann irgendwie tragen können.
Bei meiner Lieblingsband Deftones hatte ich auch mal eine School of Rock machen dürfen. Und der Sänger, Gino Marino heißt er, der schwankt immer von Tour zu Tour. Der ist manchmal ganz dünn und manchmal ganz dick. Der springt auch immer in die Menge rein. Und das funktioniert.
Egal in welchem Zustand ist, ob gerade der Jojo-Effekt zugeschlagen hat oder nicht.
Genau, bei der schlanken und bei der dicken Tour springt er immer rein.
Was siehst du mal? Ich weiß nicht, man muss natürlich auch selber ein bisschen so das Fanwohl im Blick haben und ich meine, es war jetzt auch erst unsere zweite größere Show, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, bis auf die Shows, die wir manchmal im Keller meines Elternhauses spielen. Und da ist natürlich, klar, muss man überlegen, kann man sich das schon erlauben? Es sagt ja auch was aus, finde ich, wenn man da so mit voller Schuspe und einem riesen Selbstbewusstsein einfach in die Masse springt und hofft, dass man aufgefangen wird. Das ist schon auch ein sehr, dann muss man schon sehr selbstbewusst sein. Ist das schon erlaubt?
Und es muss auch schon, genau das, was auch wichtig ist, es muss schon auch als Masse zu erkennen sein. Sagen wir, es gibt ja auch Veranstaltungen, da sind ein paar weniger Leute. Ich sag mal, da stehen auf einem Quadratmeter 4 Leute.
Ja.
Oder vielleicht steht auch nur eine Person, wenn man nur einen Fan hat, einen Hardcore-Fan, sollte man vielleicht nicht mit Anlauf auf diesen einen Hardcore-Fan raufspringen. Ja. Das können wir vielleicht mitgeben an andere Leute, die mal einen Podcast machen oder eine ähnliche Lanze für was anderes brechen wollen, dass man das eher nicht machen sollte.
Und grundsätzlich sollte man, glaube ich, sagen, man muss quasi das Stage-Diving, sollte man vorher ankündigen. Man sollte ein klares Zeichen geben, dass man jetzt reinspringt.
Guter Tipp, genau, dass man vielleicht die Leute nicht zu sehr überrascht. Wobei ich auch so gerade, fällt mir gerade ein, unsere liebe Kollegin Katharina Karg, ne, von unserer Booking-Abteilung, die ist eine der Erfinderinnen, würde ich sagen, des Ein-Personen-Stage-Dives. Weil Katharina ist bei jedem, oder Katha, wie sie ja genannt wird, ist ja bei jeder Florida-TV-Party eine der ersten, die einen Stage-Dive heraufbeschwört oder gar provoziert. Und da reicht ihr sogar eine Person, meine ich. Sie steigt dann sofort aufs Buffet, ne, tritt in die zwei Salate, die da aufgebaut sind, stößt noch die Bowle um und dann pfeift sie den Erstbesten irgendwie ran und sagt, komm, Stage-Dive mich. Ich weiß gar nicht, ob das der offizielle Ausspruch ist, ob wir das auch so ankönnen. Stage-Dive mich. So sagt sie es auch gar nicht. Aber es ist auffällig, oft gibt es Fotos, wie Katha von maximal einer oder zwei Personen, ne, quer durch den Raum getragen wird. Die macht sich da scheinbar gar keine Platte.
Ja, aber ich glaube, sie ist auch die Einzige, die das darf.
Ja, wahrscheinlich.
Da muss ich ganz kurz noch Shoutouts an Maria. Maria von der Redaktion von JKP7, Joko und Klaas gegen Pro7. Die war auch schon mal zu Gast, hat wunderschön gesungen. Und die ist, glaube ich, die einzige Person weltweit, die mich Huckepack nehmen kann. Und ich kann auf ihren Rücken draufspringen und sie trägt mich durch die Gegend.
Was?
Ja, das haben wir mal irgendwann bei, das war irgendwie so eine kleine Mini-Feier. Und da habe ich gesagt, Maria, das ist immer schade, dass ich irgendwo nie auf irgendjemand draufspringen kann und getragen werde.
Das war der Dialog, den ihr geführt habt. Moment, wie kam es dazu? Was ist davor passiert?
Und habt ihr eine Zigarre im Herrenzimmer geraucht und philosophiert?
Nee, es war tatsächlich so, dass Benny hat sich von, das waren 10, 15 Leute, das ist auch schon ein Momentchen her, und Benny hat sich tragen lassen.
Von wem?
Benny B. hat sich tragen lassen von allen und hat so gefeiert, ich bin der Größte, hat sich so tragen lassen.
Also er ist auch gestagedived.
Genau. Und ich habe dann auch gesagt, ich würde es auch gern machen, und dann hat keiner was mehr gesagt in dem Moment, ja. Und dann habe ich halt zu Maria gesagt, Maria, das ist schade, dass ich sowas nie machen kann, dass mich keiner mal trägt. Und dann hat sie zu mir gesagt, Frank, vertraue mir, ich kann dich locker tragen. Spring auf meinen Rücken drauf. Und dann bin ich mit Anlauf auf ihren Rücken drauf gesprungen.
Wirklich?
Und sie
ohne nochmal drüber nachzudenken.
Ja. Weil sie hat das so souverän gesagt, so seriös, dass ich ihr sofort geglaubt habe und bin auf ihren Rücken drauf gesprungen. Und sie hat mich dann durch das Büro getragen.
Nee. Und das würde ich mich nicht trauen. Ich würde da nicht drauf vertrauen.
Nee, doch. Also ich sage mal, danke Maria, das war für mich schön, dass du mich da getragen hast. Das hat mir sehr viel bedeutet. Dass
das Gefühl gegeben hat, ja.
Ja, das hat mir sehr viel bedeutet, auch mal getragen zu werden.
Ja.
Dankeschön, Maria.
Aber ich habe das Gefühl, wir müssen uns dann auch hinarbeiten. Wir waren gerade mal Thomann zum Pflanzenbrecherei-Festival Volume 2. Da müssen noch einige Festivals ins Lande gehen, bis wir vielleicht überhaupt das Recht haben, über die Crowd zu surfen, oder? Das muss man sich auch erarbeiten. Das machen nur die großen Bands. Das wäre jetzt übertrieben.
Ja. Nee, das dürfen wir noch nicht.
Was mir gerade aber noch einfällt, also was ich dann kurz dachte, nach der ganzen Euphoriewelle, der Titel dieses Festivals, ne? So wichtig die Botschaft ist, die wir da transportieren, und so wichtig ist auch, ne, dass wir eine Zunftbrücke bauen wollen. Weiß nicht, ob das so ein richtiger Terminus ist. Aber es ist so ein unfassbar kompliziertes Wort, oder? Man merkt doch jedes Mal, wenn wir drüber sprechen, es verknotet sich jedes Mal das Gehirn. Dann kam so in mir der Marketing-Fernseh-Johnny durch, der meine Nummer außersehen seit 15 Jahren ist. Und dann dachte ich so, es ist nicht so richtig schlau gewählt, dieser Titel, oder? Weil er prägt sich ein Null ein. Wirklich niemand kann sich das Ding merken. Alle scheitern nach dem dritten Schlamm spätestens, ja, bei der Aussprache.
Was soll man denn für einen anderen Namen nehmen? Weil ich meine quasi, es gibt keine andere Möglichkeit, weil es geht ja um die Tonmann/Frau, um die Zunft, und da muss man eine Lanze brechen. Also es gibt keinen
anderen. Ja, doch, da gibt schon andere Namen, glaube ich. Ich glaube, diese ganzen Worte, die hast du dir gerade nur zusammengelegt, weil wir es ja einmal so ganz kurz so gesagt haben.
Ja, aber dann sag doch mal, also mir fällt nichts ein. Das ist das
also logisch. Es gibt Eulen, zum Beispiel, es gibt gerade eine Netflix-Doku, die gerade eigentlich jeder geguckt hat, und das ist Woodstock 99. Ne? Warum heißen wir nicht Eulenstock 99.
Ja, aber da hört man doch nicht dabei raus, dass es um die Tonmannzunft
geht. Tonstock.
Ja, genau,
Tonstock 99. Ja. Tonzelmania. Ja. Tonzelmania 21 genau. Mit so lateinischen, mit römischen Buchstaben.
Genau. Tonzelkane und Tonzeit, Ton am Ring. Alles ist klangvoller, alles ist stärker als unser beschissener Name, weil damit kann man nicht auf Tour gehen. Überleg auch mal Merch. Du kannst nicht mal Merch davon machen, weil der Schriftzug ist so groß, den kriegst du nirgendwo raufgedruckt. Wir können niemals irgendwelche Strings produzieren oder eine Nagelschere oder sowas, weil das passt da nicht rauf.
Lass dich. Ja, ich hätte den Thomas zur Pflanzenbrecherei Laster.
Ja, das würde maximal gehen.
3,5 Tonner.
Ja.
Aber das müssen wir erstmal in Vorleistung gehen.
Ja, also solange wie Tonmann, Zunft und Pflanzenbrecherei in den Namen vorkommt, ist es in Ordnung für mich.
Ja. Aber zum Beispiel, man würde es ja eigentlich verkürzen, ne? Wenn wir jetzt in der Werbung arbeiten würden, wenn wir gucken, was ist etwas, was sich einprägt. Es gibt ja zum Beispiel, Menschen, die sind sehr reich dadurch geworden, dass sie sich für Firmen Namen ausgedacht haben. Es gibt zum Beispiel, habe ich mal irgendwie gehört, es gibt einen Typen irgendwo, der wohnt in Baden-Württemberg und der kriegt nur Geld dafür, dass er sich so Namen ausdenkt für Firmen unter anderem. Zum Beispiel der Name Evonik, den hat er sich ausgedacht. Das ist was, ne, das brennt sich ein. Das sind wie auch die ganzen Internet, so Klimbongo zum Beispiel, klimbongo.de, Schwimmbombo, also diese ganzen Internetfirmen, die sich darauf geeinigt haben, ach, wenn das Ondo am Ende ist, ne, dann wird das, oder 24 mit drin ist, wenn wir eulondo24.de zum Beispiel heißen würden, ne, würde sich das viel besser, also jetzt werbetechnisch bei den Leuten in den Kopf einbrennen.
Ja, du bist auch E-Mail-Guru, Frank. Hast du da nicht noch eine Adresse frei für eulondo24.de? Ja.
Ich habe insgesamt noch auf meinen Account habe ich noch 17 E-Mail-Adressen frei.
Aha.
Die müssen aber mit @Frank Thunmann oder mit @Eulen vor die Säue enden.
Na, siehst du. Also, aber das meine ich ja. Das ist, guck mal, alles an diesem Festival, also so toll das ist und so schön das war, aber dieser Name ist eigentlich komplett, aus Marketing-Sicht zumindest betrachtet, komplett falsch. Weil kein Mensch verbindet das auch mit uns, ne? Weil nicht mehr, wenn sie unseren Namen stecken noch irgendwie drin. Wir können ja auch unsere, einfach nur, so oft entstehen ja auch so Marketingnamen, ne, durch die Anfangsbuchstaben der Gründer, so weißt du. Und ne, guck mal, bei mir wäre es ja Tobafra. Tobafra. Oder Bafrato.
Das hat uns auch unser Freund, der Villa Mock, ne, der es eigentlich alles möglich gemacht hat, der Patrice, der hat mir vor Ort immer wieder erzählt, dass Leute überhaupt gefragt haben, die jetzt in der Villa Mock an dem Abend gearbeitet haben, was da heute überhaupt stattfindet. Ja. Und dann hat er den Leuten immer wieder gesagt, ja, heute ist das Thunmann zum Pflanzenbrecherei Festival Volume 2. Und wenn man das noch nie gehört hat, denkt man, was ist das? Das ist ein 45-silbiges Wort, wovon ich eigentlich kein einziges was anfangen kann.
Ja, es ergibt ja nicht mehr richtig Sinn. Ist, glaube ich, auch eine Fantasiewortschrift. Also man findet es so nicht im Duden, oder? Das muss jetzt auch mal zugeben, Frank. Ich weiß nicht, ob du da einen Antrag mittlerweile gestellt hast.
Das gebe ich zu, ja.
Ja, ist so schön, das gebe ich zu. Aber das würde mich interessieren, falls jemand, der hier zuhört, offiziell bei Scrabble arbeitet, bei dem Spiel, würde das Wort Tonmannzunft Lanzenbrecherei Festival, würde das gelten bei Scrabble und wie viele Punkte würde das geben?
Das würde mich interessieren. Ja, da hat man für die nächsten 3 Jahre durchgehend gewonnen.
Kann man das aber auch einreichen für das Jugendwort des Jahres gleich noch? Könnte man das vielleicht auch noch machen? Ist das nicht auch eine Wahl an?
Ja, ich glaube also schon. Aber es muss was Neues geben. Die Sachen wiederholen sich ja immer wieder.
Ja.
Ist ja immer wieder Shish und Baba und alles. Das ist ja immer das Gleiche.
Ja. Deshalb. Also das vielleicht einzige Kritikpunkt vielleicht. Ansonsten an einem rundum gelungenen Festival. Also wie gesagt, Stimme ist immer noch ruiniert. Wir waren hellauf begeistert. Was mir gerade aber noch einfällt. Es gab natürlich jetzt viele kritische Zuschriften. Da müssen wir uns auch jetzt natürlich ehrlich mit auseinandersetzen. Ganz viele Leute waren natürlich sauer, dass sie dem Großereignis des Jahres 2022 nicht audioell beiwohnen durften. Nämlich Olympia 2022.
Ja.
Es fand vor Ort statt. Wir haben das natürlich bewusst geplant. Wir hatten es bewusst aus der Sommerstaffel weggelassen, weil wir wussten, wir wollten diesmal ein anderes Olympia. Wir dachten, komm, wir können nicht einfach für die 3 gleichen Disziplinen machen. Das ist ja langweilig. Also haben wir die Kneipen-Olympics gemacht und zwar live beim Tonmann zum Pflanzenbrecherei-Festival in Zwickau. Aber man hätte dabei gewesen sein gemusst wesen.
Das ist natürlich sowas wie Olympia 2022. Wird natürlich noch viel mehr zur Legende, wenn man es nicht hört.
Ne? Ja.
Die Legendenbildung fängt an. Ihr würdet mit jedem, in den Erzählungen von den Leuten, die vor Ort sind, werdet ihr mit jedem Schritt schneller. Ne? Es wurde immer knapper.
Ja.
Deswegen, es wird, würde ich sagen, wahrscheinlich so eine Art griechischen Mythos.
Das war nämlich die Intention dahinter.
Zwickauer Mythos.
Ja, wir wollten, dass es nicht dokumentiert wird, dass es nicht über ein bestimmtes Medium in die Welt hinausgetragen wird. Die Leute sollen sich wieder Geschichten erzählen, so wie früher.
Ja.
Da bilden sich gleichzeitig, wenn immer jemand was weitererzählt wird, was Neues hinzugedichtet, jemand verfälscht was, jemand hat was anders in Erinnerung, jemand hat mich beim Sprint vielleicht ganz viel weiter vorne gesehen als Frank oder umgekehrt.
Und ja, genau, wollte ich auch gerade noch,
Mythen,
da wurde mir zugespielt, ja.
Mit diesen Mythen, so wollten wir das diesmal machen, sowas. Und wir wollten natürlich auch quasi die Leute belohnen, die vor Ort waren und das Ganze mit uns gemeinsam erlebt haben. Und wir haben, müssen wir auch zugeben, wir haben es ein bisschen in der Euphorie, haben wir vergessen, dass audioell gerecht kommentieren. Es sind ein paar Sachen untergegangen und da will ich jetzt keine Schuld zuweisen, aber Frank und ich haben ja die Disziplin ausgeführt und Basti war der sogenannte Moderator und Kommentator.
Ja.
Und irgendeiner von diesen dreien hat vergessen, das richtig audioell einzuordnen.
Da muss ich sagen, der ist eine berühmte Sportmoderatoren-Fehler ist mir passiert. Ne? Das ist jedem, den größten ist es schon passiert. Den will ich den allergrößten ist es schon passiert. Und zwar ist es mir passiert, dass ich anstatt zu kommentieren einfach gestaunt habe.
Kann ich verstehen. Kann man verstehen.
Das ist auch schon Teil, glaube ich, das ist auch schon bei der WM 74 oder so, ist auch schon passiert, dass das WM-Finale Deutschland gegen Holland, das wurde gar nicht kommentiert, weil die Kommentatoren haben nur gestaunt. Die konnten gar nicht glauben, was für einen schönen Fußball sie gesehen haben und haben vergessen, ein einziges Wort zu sagen.
Ja.
Und diesen, was für den Größten der Großen schon passiert ist, kann natürlich mir auch passieren, dass ich einfach nur blöd geglotzt habe und selber, weil eigentlich ist man ja stellvertretend für den Zuschauer, erklärt man, was gerade passiert und macht es ein bisschen spannend, bin ich in dem Moment selber zum Zuschauer geworden.
Habe ich gesehen, du hattest große, staunende Augen.
Was ein Kompliment an uns ist. Ne?
Ja. Deswegen im Namen aller großen Sportkommentatoren, die es gibt, möchte ich mich entschuldigen, dass sowas ab und zu auch den Allerbesten der Besten passieren kann.
Ja. Aber dazu um vielleicht die Gerüchteküche noch weiter anzuheizen, vielleicht ganz kurz nochmal erwähnen, es war ein historisches Unentschieden. Wir sind ohne klaren Sieger aus der Olympia 2022 herausgegangen.
Mir wurden nur, aber das ist jetzt auch egal, das behalte ich jetzt hier auf meinem
in deinem Herzen.
Auf meinem Rechnersystem, wurden mir Videos und so zugespielt, wo man ganz klar erkennen kann, wer gewonnen hat, aber das ist jetzt egal. Und wir machen nächstes Jahr, müssen wir das nochmal neu austragen.
Aber dann mit komplett anderen Disziplinen, weil, das haben wir auch festgestellt, wir hatten ja wirklich lange darüber überlegt, kann man vielleicht mal auch jetzt erzählen, ob wir einfach Olympia 2022, ob wir das komplett nochmal so wiederholen, wie wir es beim ersten Mal machen, dann ist uns aufgefallen, nee, das ist ja Quatsch, was soll da Neues passieren? So, ne? Wir hätten gewusst, okay, ne, beim Kugelstoßen schlägst du mich, beim Weitsprung besiege ich dich wieder und beim 100-Meter-Sprint besiege ich dich erst recht. Und das wäre langweilig gewesen. Deshalb haben wir gesagt, komm, nein, wir müssen uns da was Neues ausdenken, wir brauchen neue Disziplinen, deshalb lass uns das zum Turnmann zum Pflanzenbrecherei-Festival hinverlagern und dort gemeinsam mit über 7000 Gästen live nochmal durchexerzieren. Und so ist es passiert und das Ergebnis ist, wie gesagt, ein historisches Unentschieden und damit sind jetzt alle halbwegs glücklich. Nicht ganz, verstehe ich auch, ich war auch selber enttäuscht von mir, von dir und von Basti. Aber es ist die nächste Sache.
Tut mir leid.
Die Geschichten werden was anderes erzählen.
Also wichtig auf jeden Fall für mich ist, dass wir die Tonmannzunft und Tonfrauenzunft einen ordentlichen Schritt vorangebracht haben. Ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße laufe, werde ich nicht mehr wie gewohnt, wie sonst halt angespuckt oder so mit Erbsen. Sonst wurde ich immer viel mit Erbsen beworfen. Ja?
Ja.
So mit dem Mischgemüse. Das passiert jetzt nicht mehr.
Ja? Das stimmt, man begegnet dir mit einem ganz anderen Respekt, Frau, oder? Ich habe dich heute aus dem Fenster beobachtet, wie du hier in unser neues Büro gesteppt bist und haben dich unten Leute verbeugt vor dir, als du durch das Eingangstor getreten bist. Oder haben die ein Centstück verloren und sie einfach nur...
Nee, ich wurde auf jeden Fall, also ich wurde zum einen wurde ich richtig begrüßt von allen.
Das erste Mal, in dem du bei uns arbeitest, wurdest du begrüßt.
Mit vollem Namen.
Zwei Jahre lang versucht, Frank glauben zu lassen, dass er ein Geist ist.
Ja, also ich habe, genau, eher wie ein Packesel wurde ich denn oft behandelt. Hier, bring mal das, trag mal das.
Genau, hier ist noch ein Zementsack.
Jetzt wurde ich richtig schön, guten Ton machst du, ganz toll.
Ja, und sie rufen, sagen die ganze Zeit deinen vollen Namen, nämlich ey du.
Ja.
Ey, Toni. Du?
Ja. Ja, aber da hat zum Beispiel, aber es ging ja noch weiter. Also es ist ja quasi, schlägt gerade Wellen. Sogar so weit, dass es jetzt halt auch andere Leute mitbekommen haben. Zum Beispiel der Sascha Hellinger von Unsympathisch TV.
Der ist ein YouTube-Star. Der ist einer der ganz Großen.
Er ist ein Superstar.
Der hat mich dann irgendwann über Instagram angeschrieben, dass ich ihm doch bitte, also unter seinen YouTube-Videos steht des Öfteren, danke für den tollen Ton, Frank.
Bandelst du schon wieder mit Superstars an, Frank, in Bastis und meiner Abwesenheit?
Nee, ich glaube, das hat was mit der Tonmann zum Pflanzenbrecherei zu tun, ja. Dass er da, dass es aufgefallen ist und der hat dann sich gewundert, was ist da überhaupt los? Wer ist das, dieser Frank, für den guten Ton? Was hat das unter meinen YouTube-Kommentaren zu tun? Und dann hat er mich gegoogelt und hat mich angeschrieben und fand es lustig. Und dann sollte ich ihm ein Video schicken, wo ich einfach nur Bitte sage.
Ach.
Und er will jetzt, dass unter allen Kommentaren, wo das steht, immer mein, als GIF, dieses Bitte von
aber
mir.
Aber er ist quasi extern darüber irgendwie informiert worden, dass es dich gibt, dass du der Frank Tonmann bist, der dafür sorgt, dass es einen guten Ton gibt und dass es die Tonmann zum Pflanzenbrecherei gibt. Er wusste das vorher quasi nicht, aber hat durch Fans davon
erfahren. Genau, weil unter einem von seinen Videos irgendwann mal stand, danke für den guten Ton, Frank. Und dann hat er sich gedacht, wer ist denn dieser Frank? Und dann hat er mich angeschrieben und dann habe ich ihm natürlich so ein Video gemacht und das... geht es da seinen Gang, ja.
Frank, du hast es geschafft. Also das haben wir bisher noch überhaupt nicht im Ansatz geschafft. Frank, du bist ein sogenanntes Meme geworden. Du bist ein Internetphänomen.
Ich kenne mich ja mit diesen Wörtern nicht aus. Ein Meme ist?
Ja, ein Meme, ne, das kann man glaube ich so sagen, ist meistens ein witziges Bild, ne, mit einer Bildunterschrift oder auch ein witziges Video, was sich viral im Internet verbreitet und dann wieder in so einem, und dann in speziellen Kontexten, ne, also wie in, bei Sascha Hellinger zum Beispiel, reingeschnitten wird in seine Videos.
Ich denke gerade nämlich, das kann man doch auch noch hochskalieren, wenn man jetzt die Leute, unsere lieben Rebeccas, dazu aufrufen würde, zum Beispiel auch mal beim James Cameron, diesem berühmten Regisseur, ne, der die drei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, glaube ich, gedreht hat, wenn der mal was postet, wenn man da jemand drunter schreibt, good sound, Frank Sound Guy,
ja,
dann würde vielleicht auch der James Cameron anfangen, dich zu googeln. Und dann ruft er dich plötzlich aus Hollywood an.
Geh ich ran, okay.
Dann muss ich sofort erklären und sofort auch bereit erklären, dass du ihm auch so ein Meme-Video schickst.
Das würde ich ihm auf jeden Fall schicken. Was würde ich da, you're welcome.
Und weil so geht's dann wirklich los. Und weil dann kann man wirklich vielleicht was für die Tonmannszunft wirklich am Ende erreichen.
Genau. Der Plan ist, von Sascha, dass dieser Part, wo ich da bitte sage, dass daraus irgendwie ein kleines GIF oder so gemacht wird. Und er wünscht sich, dass es unter jedem Kommentar, der jemals geschrieben wurde, wo das steht, dass es da direkt darunter ist mit Bitte.
Frank, du könntest eins werden, der nächste Drake. Weil ich würde sagen, die bekanntesten Memes, die es in der letzten Zeit gab, waren Drake-Memes.
Ja. Ne?
Weil es gab immer zwei unterschiedliche Reaktionen von ihm, die man auf Bildern gesehen hat, mit witzigen Unterschriften. Und da kann man ja vielleicht mal die Rebeccas auffordern, wirklich die besten Frank-Memes zu machen, die es gibt. Weil du musst eins schaffen, du musst Drake als das neue Super-Meme-Dude ablösen.
Genau. Vielleicht müssen wir da nur was anbieten, Frank. Dann müssen wir gleich nochmal hier unsere kleine Kamera rausholen und so ein bisschen memefähiges Material von dir nochmal aufnehmen.
Na gut. Aber gut, jetzt will ich mich nicht ganz so doof darstellen. Ich habe noch eine andere Frage an euch direkt, ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Letzten Donnerstag war doch Joko bei Worldwide Wohnzimmer mit den Wolterzähligen. Bei der Show Erkennst du den Song?
Ja, haben wir natürlich gesehen, Frank. Wir haben ja zwei Augen, zwei funktionierende und wir haben das natürlich ganz genau beobachtet. Basti und ich haben uns auch heimlich SMS geschrieben, weil du hast dich ja auch schon wieder mit reingeschmuggelt in die Sendung, ne?
Ja, also mir war es wichtig, ich wollte Joko nochmal irgendwie anfeuern, ne? Ein bisschen motivieren. Ja.
Du hast ihm ein Gedicht geschrieben und warst quasi wieder auf du und du mit der ganzen Prominenz des Landes. Ich sag's ja, Basti, wir müssen da aufpassen.
Nee, ich hatte mich schon so gewundert. Ich hab das gesehen live und hab immer geguckt, ach, gleich kommt Franks Anruf, dass er uns beide noch dazu holt. Ne? Damit wir auch vielleicht mal in seinem Schatten vielleicht auch mal auf die Bühne dürfen. Das Handy habe ich dann nochmal aus- und angemacht, weil ich dachte, es kam gar kein Anruf oder gar keine Nachricht von Frank, dass es gleich losgeht. Und dann habe ich es wirklich angestarrt, wenn Frank anruft, um uns mit uns gemeinsam nochmal bei YouTube aufzutauchen. Aber dann hat das ja einfach aus Versehen alleine gemacht und hat uns dann gar nicht angerufen.
Also das war wirklich, ich habe das auch vorgeschlagen dort.
Ja.
Ich habe gesagt, ja, aber natürlich eine Motivation ist sehr gut, aber eine Triple Motivation, habe ich gesagt, Motivation, wäre natürlich noch besser.
Nee, lenken wir jetzt mal nicht ab, Frank. Das wollen wir auch alles weiter gar nicht ausführen. Wir wollen jetzt endlich wissen, nach einer halben Stunde, warum siehst du aus, als hätten dich zwei Dinosaurier gerade frisch zertrampelt?
Ich muss ganz viel, es sieht aus, als ob, wie Frank, sieht aus wie bei The Revenant. Leonardo DiCaprio, nachdem er so 45 Minuten von dem Bären massakriert worden ist. Und eine Eingeweide halbe und.
Nee, du siehst aus wie das Pferd, in dem er später geschlafen hat, in dem Bären.
Das kann ich erzählen. Ich kann wirklich, also ich versuche, ich werde ein paar Sachen werde ich nicht erzählen, um damit ich noch mit ein bisschen Würde hier aus der Nummer rausgehe. Ja?
Also, das ist ja kein Explicit wieder bekommen.
Ja, ich hatte, es war eine kleine Mini-Familienfeier und ich bin jetzt mir langsam nicht mehr sicher, ob ich da weiterhin hingehen kann nach der Sache, weil seltsamerweise bin nur ich danach nach Hause gefahren, bin angekommen zu Hause und konnte direkt den Rest des Abends in der Nasszelle verbringen, sage ich mal, ja, weil ich will es gar nicht im Gleich, aber es kam alles raus wieder überall.
Also du glaubst, Tante Gerda hat dich vergiftet?
Da muss ich aufpassen. Das will ich würde es nicht aussprechen, weil das ist ja dann auch Rufmord, Verleugnung.
Na, du hast dich auf jeden Fall mit der falschen Person scheinbar angelegt.
Also auf jeden Fall ging es mir wirklich zwei Tage lang gar nicht so gut und dann ging es mir wieder vom Bauch her besser. Dann habe ich mich nochmal hingesetzt in den WC-Bereich und habe mir wirklich, ich kam mir vor, wie ein alter Mann, habe ich mir den ersten Hexenschuss meines Lebens eingefangen, dass ich da weitere drei Stunden auf Toiletten saß, bis ich aufstehen konnte.
Nein.
Ich musste wirklich denn, also mit, also ich.
Du lagst in deinem eigenen Unrat und konntest nicht aufstehen. Das ist eine Horrorvorstellung. Das ist ja der größte Albtraum.
ich habe mich dann halt so in quasi in dieser Embryo-Stellung zurück mit den Händen auf über den Boden gezogen ins Bett zurück. Und deswegen liege ich jetzt, ich schaffe es jetzt gerade mal so kurz aufzustehen.
Das gibt's ja nicht.
Und auf Toilette zu gehen oder mir was zu trinken zu holen, aber ansonsten liege ich nur im Bett und habe es gerade so geschafft mit dem Laptop und deswegen ist die Position auch nicht so günstig gerade, wie ihr mich also seht. Also
selbst wenn du wolltest, könntest du dich quasi gerade gar nicht bewegen.
Nee.
Du bist vollkommen schutzlos. Also jetzt wie der Situation ja ausgeliefert.
Ja, das ist jetzt wie, also das kenne ich ja von meiner Schlafparalysekrankheit. Jetzt ist es nur in echt, ja. Ja, jetzt könnte ich mich wirklich nicht wehren. Ja.
Aber das ist ja der größtmögliche Kontrast, eben noch quasi als Rockstar auf der Bühne gestanden, ja, direkt in die komplette Vergiftung von Tante Gerda / Hexenschuss-Situation.
Ja, aber du hast Glück, Frank, weil ein berühmter Kollege von dir, Elvis Presley ist eigentlich so gestorben. Der ist auf der Toilette gestorben. Also du bist noch okay, den Tod noch von der Schippe gerutscht.
Ja, sehr gut.
Mit runtergelassener Hose in seinem eigenen Unrat dann gefunden werden. So. Das ist unwürdig. Da muss ich auf jeden Fall was ausdenken für die Beerdigung.
Wie kann man das verhindern? Sollte man für solche Situationen immer so einen kleinen, wie so eine Art kleinen Schlafsack dabei haben, in dem so ein Smoking drin ist? Dass wenn man merkt, ach, in den nächsten 5 Minuten werde ich wohl abtreten, dass man sich dann nochmal so schick macht, so ein bisschen Rouge aufträgt, sich noch gerade noch so 2 Lackschuhe noch über die Socken drüber stülpt, dass man so ein bisschen würdevoller stirbt. In jedem Moment hätte man das dann dabei.
Das brauchen wir wirklich. Vielleicht ist das eine Marktlücke.
So ein und sich vielleicht ein schlaues Buch noch in die Hand legt, das man noch aufschlägt. Für irgendwas von Sartre, dass man und eine Pfeife im Mund, dass man dachte, hatte doch mehr auf dem Kasten, war doch schlauer, als wir dachten, wenn wir ihn so finden, wenn er stirbt.
Das ist eine Marktlücke, ey. Da können wir direkt gleich wieder unser nächstes Unternehmen gründen. Wir sind ja immer noch Karriere-Podcast, das ändert sich ja auch nach wie vor nicht. Hier ist schon direkt wieder ein absoluter Geheimtipp. Wie könnte man heute ein Startup starten? Das wäre was. Kleines Notfallkit für kurz vor Ableben. Ja, da sind so 5 wichtige Komponenten drin. Pfeife, schlaues Buch, paar Klamotten.
Bisschen Lipgloss. Und noch so ein Scheck, bei dem man gerade eintragen wollte, wie viel man spendet an UNICEF.
Um anfangen, denn das ist ja richtig blöd, um das nochmal mit einem Satz abzuschließen, deine Situation.
Ja, viel verpasst habe ich dadurch und habe keine schönen 2-3 Tage gehabt.
Aber jetzt nochmal zu Bastis Anfangsverdacht. Also war auf der Familienfeier Tante Gerda wieder anwesend?
Ja, es kann sein, dass sie da gewesen ist, ja.
Oh, ich merke schon, du bist eingeschüchtert, du kannst nicht mehr frei sprechen.
Na jetzt, also nach dieser Aktion, ich meine, es kann Zufall sein, dass nur genau ich von dem Essen, was alle gegessen haben, eine kleine Lebensmittelvergiftung habe. Das kann natürlich ein Zufall sein, deswegen, aber es kann natürlich auch ein Angriff gegen mich gewesen sein und darum, wenn ich glaube, dass Tante Gerda, ich werde es erstmal nicht mehr ansprechen hier in dem Rahmen. Ich glaube, ich habe Tante Gerda Sprechverbot, wie Basti Dithmarschen Verbot hat.
Ja. Das ist ja wirklich, vor allem, wir dachten, Basti wird zuerst von der italienischen Mafia zerlegt, weil er hier ständig irgendwelche Sachen erzählt, aber jetzt hat es dich erwischt, Frank.
Und immer fast noch schlimmer ist dieser Hexenschuss, ne, was man immer nur kennt. Eigentlich seit jemand Kleines erzählt, kennt man das Wort Hexenschuss, oder?
Ja.
Aber hatte einer von euch schon mal einen Hexenschuss?
Ich glaube nicht, das kenne ich wirklich nur so von alten Damen.
Ich kenne es gar nicht, ich halte es für Mythos.
Das ist wirklich, also, ich kann euch jetzt, ich gehöre jetzt zu denjenigen, wenn du einen Hexenschuss hast und du weißt ja vorher nie, wie sich's anfühlt, wenn du ihn hast, dann weißt du genau, das ist einer. Das war sofort, ich habe mich gebückt, es gibt ja diese 2 Phasen, wenn man auf Toilette geht, wie man sich draufsetzt, die 2 Bückungen. Und bei der ersten habe ich es gemerkt, das ist der berühmte Hexenschuss, jetzt hat es mich erwischt, dann habe ich mich nur noch nach hinten fallen
lassen. Wie wird das denn geheilt? Kriegst du das Medikamente oder?
Also man soll erstmal den Hexenschuss nicht gleich mit einer Spritze versorgen. Also man könnte jetzt auch, man könnte direkt hingehen, sich eine Spritze und dann ist es eigentlich wohl relativ schnell wieder gut. Aber ich habe mir von befreundeten Ärzten sagen lassen, man soll es versuchen, dass es in 2-3 Tagen einfach heilt und nicht gleich sich da Spritzen reinhauen.
Frank, du verkehrst in anderen Kreisen, du kennst so Ärzte und so und Promis, mit denen hängst du noch rum.
Nee, das ist
also ein Grund. Ich würde gar keinen Termin kriegen bei einem Arzt in Berlin über 3 Monate. Da würde ich im Wartezimmer, würde ich liegen, auf einer Matratze, willst du mich dran nehmen.
Ja, und jetzt hoffe ich, aber wenn es jetzt morgen nicht besser ist, weil jetzt dann ist der 2.5. Tag, sage ich mal, dann gehe ich zum Arzt und lass mir da irgendeine Spritze geben, weil ich kann nicht mehr hier liegen. Ich kriege dann wirklich schon, also wie Thomas sagen würde, ich liege mich hier wund.
Na, ich könnte nachher mal vorbeikommen, ich wohne ja in deiner Nähe, ich könnte dich mal drehen.
Was?
Komm ich vorbei
dran? Aber ich muss... Aber ich muss nur gucken, wie ich den Schlüssel.
Ja.
Du musst irgendwie hinten in den Keller, weil ich liege jetzt im Schlafzimmer, als das Fenster nach hinten in den Hof raus.
Ach, Schiete,
Wenn ich ganz doll meinen Schlüssel durch die Fensterscheibe werfe.
Ja. Über Bande musst du den spielen. Du musst ihn um deinen Fuß, um deinen großen Zeh hängen. Und schleuderst den in einer geschickten Bewegung über Bande vorne raus über den Balkon zu mir auf die Straße. Dann könnte ich dir helfen. Eieiei. Oh. Na, Basti, ist das, sowas passiert, wenn du weg bist. Einfach nur, weil du weg bist. Bist du überhaupt wieder in Italien, Basti, frage ich mich. Das muss man vielleicht auch noch klären. Also Frank, das ist natürlich ein dramatisches Schicksal, aber wir müssen ja einige Schicksale klären, weil wir wissen ja, wie es immer ist, wenn Basti irgendwo hinreist oder zurückreist, ist das ja auch nicht frei von Gefahren.
Ja, nicht frei von Gefahren, und es war wieder keine ganz normale Fahrt. Es war auch wieder knapp. Ich habe es wirklich so gerade so noch hier hingeschafft rechtzeitig. Denn ich bin mit dem Zug, ihr habt mich ja netterweise, habt ihr mich ja sogar zum Zug gebracht.
Klaro.
Ne? Logisch. War nett, haben uns schön verabschiedet. Und dann bin ich erstmal nach München gefahren, habe dann eine Nacht in München übernachtet, ne, weil ich ja über mehrere Tage immer reise. Das war ja, bis dahin war noch wirklich alles komplett in Ordnung. Dann fahre ich meistens dann mit dem Zug weiter nach Bologna und da steige ich dann in so einen Flixbus um, weil der Zug von Florenz nach Siena so langsam ist, dass man wirklich mit dem Fahrrad schneller ist, dass es wirklich schneller ist, mit dem Flixbus zu fahren. So, den Bus habe ich aber leider natürlich fast verpasst. Und ich dachte so automatisch, das ist, wird wohl nebendran sein. Aber der Bahnhof, diese Busstation, die ich hier musste, die war doch relativ weit weg. Deswegen hatte ich wenig Zeit. Und dann bin ich so in Bologna am Bahnhof so wild fuchtelnd. Einfach, ich wusste nicht, wo ich hinrennen sollte. Ich bin einfach erstmal nur so 5 Minuten, bin ich im Bahnhof auf und ab gerannt. Weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie mir selber beweisen, dass es eilig ist. Ich wusste aber nicht, wohin. Und dann habe ich gesehen, ach, da ist ein Taxistand, ne? Und da waren aber so 40 Leute vor mir. Und dann ist es, wie es mir immer so passiert, dann spricht mich erstmal ein komplett verrückter, komischer Typ an. Das ist klar, wenn ich da irgendwo stehe, werde ich als erstes von einem angesprochen. Und diesmal war es kein klassischer Verrückter, sondern es war wirklich ein ganz kleiner, alter italienischer Mann. Der war wirklich so 1,50 groß. Und der hat so immer durchgehend Kette geraucht und er hat so diese Schlange gescannt und ist natürlich, wie das so ist, bei mir stehen geblieben.
Ja, ne? Das ist doch logisch.
Und winkt mich ran. Er war schon fast am Taxi. Ne? Ja. Winkt mich ran. Das Problem war, der konnte gar nicht richtig sprechen. Der hat so ganz piepsig nur gesprochen. So. Also wirklich, als ob der nur so ein Zehntel seines Lungenvolumens hatte. Wahrscheinlich, weil er so viel geraucht hat. Ne? Und er hat immer gesagt, und ich habe natürlich, ich kann auch nicht so gut Italienisch, ich habe das so halb verstanden. So.
Oh, Basti, kann ich mal ganz kurz, kannst du mir das mal so 10 Minuten machen? Das würde ich gerne mit mir so 10 Minuten anhören.
Ja, ich kann ihn noch mal fragen. Ich habe ihn am Tag, ich habe eigentlich den ganzen Tag noch mit ihm verbracht.
Ja.
Also deswegen kann ich ihn vielleicht noch mal fragen. Ich habe sogar seine Nummer.
Okay.
Und zwar bin ich dann jetzt schneller zum Bahnhof gekommen, weil er hat mich nach vorne geholt und gesagt, komm, lass uns doch das Taxi teilen, weil er musste auch zu diesem Busbahnhof.
Einfach so, random.
Ja, weil der meinte, dann spart er Geld. Und aber natürlich hat er mich ausgesucht, da waren 50 Leute. Ja. 50 Leute waren da und ich habe schon seinen scannenden Blick gesehen, ich wusste, er wird bei mir stehen bleiben. So.
Es gefällt mir. Kann ich mit dir nochmal irgendwo hingehen, Basti. Das ist mir zu gefährlich. Ihr seid mir beide zu gefährdet. Beide. Seid potenziell gefährdet.
Ja, also dann steigen wir das Taxi ein. Ich wusste jetzt auch nicht genau, wo es hingeht, aber er wusste, wo es hingeht. Und er hatte auch noch ein paar Fragen an den Taxifahrer. Das Problem war, er hat so leise gesprochen. Er hat so gesprochen, dass der Taxifahrer ihn nicht verstanden hat. Kein einziges Wort. Er hat immer zu ihm gesagt auf Italienisch so, tut mir leid, ich verstehe kein einziges Wort, was Sie sagen. So. Das heißt, ab diesem Moment war es meine Aufgabe, in so einer Art italienischen, einlungflügeligen Flüsterpost durchgehend mit dem Taxifahrer für ihn zu sprechen. Er hat mir wirklich immer ins Ohr geflüstert, ne, so wann wir da sind. Und ich weiß auch gar nicht, weil ich noch nicht so gut Italienisch kann, ich habe einfach immer nur wiederholt, was er gesagt hat. Dann hat der Taxifahrer ihm wieder geantwortet und dann hat er mir wieder ins Ohr geflüstert. Und das ging wirklich 20 Minuten. Das ging 20 Minuten. Dann hat er noch mit seiner Nichte, irgendwie die war so 3 Jahre alt, mit der Familie, hat er noch gefacetimed. Ne? Und er hat immer noch gedacht, und ne, da sollte ich auch noch einmal reinwinken. Und dann kommen wir an, da war noch wenig Zeit. Und dann ist er an so einem Infostand. Ich war eigentlich schon kurz davor, zu meinem Bus zu kommen. Dann winkt er mich nochmal ran. Ne? Er winkt mich nochmal ran. Wir haben das Taxigeld dann geteilt. Und dann musste ich dasselbe nochmal bei so einem Infostand machen, weil er wusste jetzt nicht genau, welchen Bus er nimmt und wo es hingeht. Das heißt, ich musste mich immer, der war so 1,50, immer runterbücken und es war wirklich weiter die italienische Flüsterpost, da hatte ich mir ins Ohr geflüstert und ich habe dann mit den Leuten gesprochen. Das war für die Leute von einem Infostand auch komplett kurios.
Ja, natürlich. Das war komplett kurios. Ja, dass jemand, der noch kaum Italienisch kann, der noch nicht so gut Italienisch kann, der italienische Dolmetscher da gerade ist, ne?
Ja, ich war wirklich nur so eine Art, ja, ich war eigentlich ein menschliches italienisches Megafon, weil ich wusste gar nicht, was der sagt. Ich habe mir gedacht, ah, sie, nixi, doofe, irgendwas, ja.
Und dann habt ihr euch aber verabschiedet trotzdem, sehr herzlich.
Dann haben wir uns nett verabschiedet, er fand das auch ganz nett, dass ich das gemacht habe. Und dann war ich kurz davor, in den Bus einzusteigen und dann, also, man kann es nicht glauben, man kann es wirklich nicht glauben, ne? Aber dann ist ein Typ, also so ein Koloss, so ein Muskelberg. So, ne? Der war größer als ich und hatte so eine gigantische Goldkette. Und er guckt so rum vor unserem Bus und geht zu mir und sagt zu mir, ich soll ihm die Goldkette abmachen.
Was?
Ja. Ne? Das war irgendwie, der hatte so ein, und er wollte aus irgendwelchen Gründen, er wollte ihn nicht mehr dran haben. Und dann war ich so ganz nervös und musste mit meinen Fingern, und alle Leute haben mich angeguckt, habe ich diesen Koloss, der wirklich, ich bin hinter dem verschwunden, man hat mich nicht gesehen, wenn ich hinter dem stand, musste ich so ganz fein ihm die Kette abmachen. Hab das, das hat 5 Minuten gedauert. Ich habe es nicht gekriegt, habe mir gesagt, so, I'm sorry, it's too small. Und er so, ja, you do it. Ne? Und dann war ich wirklich mit meinen Fingern ganz klein und dann habe ich es irgendwann geschafft und die Kette in die Hand gedrückt und konnte dann endlich in den Bus einsteigen. Aber ich wusste auch nicht, warum er die nicht anhaben wollte. Aber er wollte sie nicht anhaben und er war überzeugt, dass ich der richtige Person dafür bin, ihm die abzumachen. Wie man Sissy der jungen Kaiserin so ein Collier abmacht. Nur halt in 130 Kilo Muskelmasse.
Sind deine Klavierhände, Basti, wahrscheinlich.
Nee, ich habe ja auch riesige Hände, ich weiß es nicht.
Aber es ist doch
naja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann angekommen und hier vor Ort ging es noch.
Aber sind das nicht klassische Bitten, die man einfach ablehnen sollte im Leben, wenn man ein langes Leben haben möchte?
Nee, ich lehne ungern so Sachen ab.
Ja, das merke ich
schon. Ja, aber das ist, wenn du mit Basti schon ein, zwei Mal auf dem Duelldreh warst, weiß man, das ist was ganz Normales. Das Gute ist nämlich dabei, Thomas, du selber bist dadurch total geschützt.
Ja.
Weil dich wird keiner dumm anquatschen, dich wird keiner ausrauben wollen oder irgendwo dich hin entführen wollen, weil der wird erstmal sich an Basti ranmachen.
Also ich bin auch bei meiner alten Firma, in der ich war, da bin ich mittags, das war im Moabit, da bin ich nur zum Mittagessen gegangen, dann kommt eine, sagen wir, 75 Jahre alte Frau, kommt, ich kannte die Sprache nicht, wild fuchtelnd, kommt sie zu mir auf die Straße, sie hätte jeden ansprechen können und ich dachte, es ist ein Notfall passiert und sie ruft mich rein, sie winkt mich rein in die Wohnung und ich renne mit nach oben, ne, in den ersten Stock. Sie kann, ja, kommen Sie, ne, so. Dann komme ich in die Wohnung rein, dann stehen da einfach 4 gigantische Koffer und Tüten, die sie, weil das Taxi gleich kommt, obwohl das habe ich dann verstanden, die musste ich hier dann nach unten tragen und die haben jeder so 30 Kilo gewogen und ich konnte ja nicht bei Koffer 3 aufhören.
Ja.
Ich musste einfach denn, in meiner Mittagspause, habe ich einfach ihre Wohnung ausgeräumt. Und also an die, ich war wieder der Erste, aber ich sehe das eher als Ritterschlag, dass die Leute mir anscheinend vertrauen.
Ja.
Weil ich finde, ich sehe gar nicht vertrauenswürdig auf. Ich sehe aus wie ein Krimineller.
Nee, du hast so liebe Augen.
Du hast sehr liebe Augen. Ja. Und die Leute, die vertrauen mir, dass ich ihnen die Kette abmache, dass ich irgendwie auf ihre Koffer aufpasse, vielleicht auch auf die Kinder, ich weiß es nicht.
Aber
ich
bin wieder gut angekommen.
Ergo.
Du bist angekommen.
Okay, bist sehr gut. Bist auch wieder, gehst auch wieder fleißig zur Schule, machst uns da keine Schande.
Ja.
Und steht auch bald der erste Vokabeltest an, Basti. Da musst du aber auch wirklich, also alles unter einer 1. Da werden deine Eltern, Frank und ich, enttäuscht.
Ja, eine 1 muss ja nicht unbedingt sein. Oh, hier ist es übrigens eine Uno. Das ist keine 1.
Ja. Uno plus, 2 plus, Due plus.
Plus kann man schon erwarten, oder? Das wollte ich hinkriegen, so mit dem Spicker.
Das ist ja wie Grundschule jetzt eigentlich, wo du hingehst.
Ja, ist schon wenig Druck. Muss man schon sagen.
Aber, liebe Leute, was soll ich euch sagen? Die Zeit ist schon fast rum. Aber ich dachte, heute bringe ich mal wieder eine Rubrik mit. Frank, du hast ja beim Turmmann zum Pflanzenbrecherei-Festival ordentlich rausgehauen.
Erfolgreich.
Ja. Auch. Eine Rubrik nach der anderen plus Jack Hansen Gastauftritt. Da war ja einiges drin von deinen ganzen Verrücktheiten, die du uns seit Jahren hier unterjubelst. Aber viele Leute haben danach traurig reagiert und meinen, Thomas, du hast lange kein School of Rock oder so mehr gemacht. Dann habe ich aus Solidarität mitgeweint, weil ihr wisst ja, ich kann nicht weinen, meine Tränenflüssigkeit ist versiegt, als ich 3 war. Habe ich mir also so eine Blutträne quasi rausgequetscht. Dann habe ich gesagt, bei der nächsten Folge gibt es wieder ein kleines School of Rock. Und auch mit einem traurigen Anlass, by the way. Hört auf zu lachen, Basti. Sag lieber deinen Satz.
Okay, aber du musst traurig sagen, Thomas Kohli in dein School of Rock oder so.
Schnief, schnief. Genau, trauriger Anlass deshalb, weil meine absolute Lieblingsband aller Zeiten, ich habe es mir lange aufgehoben, ich dachte, ich heb's für Folge 100 auf, aber heute ist Folge 97, passt auch gut. Meine absolute Lieblingsband aller Zeiten ist No Effects.
ist eine der größten Punkrock-Bands dieses Planeten, gibt es seit knapp 30 Jahren.
Und die haben auf jeden Fall die Punkrock-Szene mitgeprägt wie keine zweite Band, finde ich. Also klar, gibt es auch andere Punkbands, die irgendwie wichtig waren für die Punkrock-Bewegung, aber ich finde, NoFX haben sich da damals draufgesetzt und haben immer so was ganz Neues gemacht. Die haben einen unfassbar tollen Sound, die Songs sind super abwechslungsreich, super vielseitig, die haben ganz tolle Melodien, es ist sehr poppig eigentlich für Punk, trotzdem Hochgeschwindigkeits-Punkrock, die haben fantastische Lyrics, sind großartige Live-Shows, die haben so ein bisschen auch dieses leicht Verrückte und dieses etwas Open-Mindete, was die Punkrock-Szene am Anfang so ein bisschen gefehlt hat, haben die alles mitgeprägt. Und die waren da schon immer irgendwie, finde ich, sehr inspirierend, sehr vorreitermäßig unterwegs. Und die haben einfach, weil sie keinen Bock mehr haben, hören die nächstes Jahr auf. Fat Mike, der Sänger und Bassist der Band, Frontmann, der auch alle Songs schreibt, hat verkündet, so nebenbei irgendwie bei Instagram, nächstes Jahr werden wir 30 Jahre alt von der Band her und dann hören wir einfach auf.
Die haben doch auch, aber die haben noch 87 Alben oder so, haben die doch,
ja,
oder?
Aber für mich als Superfan ist es ja trotzdem mega traurig. Das ist wirklich für mich die größte und schlimmste Nachricht des Jahres gewesen.
Oh Mann.
Die haben eigentlich immer gute Songs, es ist nie komplette Grütze. Und deshalb bin ich eigentlich richtig traurig, dass da, jetzt kommt noch ein letztes Album raus und dann war es das einfach. Das macht mich sad, aber deshalb will ich die mal kurz vorstellen, weil ich glaube, NoFX hat wahrscheinlich schon mal jeder das schon mal irgendwie den Bandnamen mitbekommen, weil die auch ganz viele Festivals und sowas spielen. Sind jetzt keine klassische Radio-Airplay-Band, aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Und deshalb, wer jetzt in diese NoFX-Welt, also geschrieben N-O-F-X, einsteigen will, der sollte das mit folgenden Sachen tun. Ich fange mal einfach wieder immer an mit dem besten Album. Das beste Album ist meiner Meinung nach das Pump Up the Volume. Ganz dicht gefolgt von der So Long and Thanks for All the Shoes-Platte. Das sind auf jeden Fall meiner Meinung nach die absolut besten Alben. Die besten 10 Songs, ich habe gesagt, bei einer Band, die so viel Output hat, die haben, glaube ich, über 300 Songs. Ja, die haben über 300 Songs geschrieben. Das muss man einfach, die haben einfach so viele gute Songs.
Seit Franco and American
oder sowas. Das fand ich genau, gut. Aber der gehört für mich nicht zu den besten.
Nee?
Oh, das fand ich gut.
Die besten sind Take to Placebos and Call Me Lame, The Separation of Church and State, Eat the Meek, All Outer Angst, Pimps and Hookers, Sticking in My Eye, USA Holds, Eddie, Bruce and Paul, Fish in a Gun Barrel, Johnny Music. Müsste eigentlich nur 30 mehr aufzählen, aber sind so die besten.
Aber 10? Sie haben doch einen, den Haupthit, den ist bei Spotify, der auf der 1 ist. Welcher ist denn der?
Ich glaube, die Hits sind Don't Call Me White und Kill All the White Men. Das sind so die Sachen, die auch immer in der Disco laufen, wo alle mitgrüllen.
Ja.
Kill All the White Men. Das ist aber jetzt nicht der beste Song. So, ne? Ich als Auskenner kann ihn natürlich auch mitempfehlen, aber ist halt kein Ultraknaller. Beste Ballade, wenn es sowas überhaupt gibt, die haben eigentlich keine klassischen Balladen. Also es gibt, glaube ich, keinen Song, der irgendwie unter 160 BPM ist. Ist Whoops, I OD'd. Und bestes Einstiegsalbum jetzt für alle Leute, die Fan werden wollen, wäre meiner Meinung nach, glaube ich, wahrscheinlich die War on Errorism-Platte. Da ist auch der von dir genannte Song gerade mit drauf,
Franco
on
American. Ja, habe ich auch gehört.
Genau. Oder die So Long and Thanks for All the Shoes. Da hatten sie wirklich ihre Hochphase. Und es gibt ein schwächeres Album, das sind aber die ersten drei, das zählt immer nicht so. Ne? Als sie noch klein waren, waren die noch nicht ganz so gut, aber alles ab Album 4 kann man ausnahmslos hören. Deshalb, ja, schade, dass sie aufhören. Traurige School of Rock, trauriger Anlass, aber es war an der Zeit. NoFX, meine absolute Lieblingspunkband.
Thomas Kohl in seinem School of Rock oder so.
Schnief, schnief.
Thomas, apropos Rock. Ne? Du hast doch beim Thomas zum Pflanzenbrecherei-Festival hast du ja einfach behauptet, dass Stakeout, deine Band Stakeout, wieder auftritt.
Ja, Das ist kein Gerücht. Deutschlands exklusivste Band spielt wieder. Weil wir haben doch den Gag, dass wir einmal pro Jahr ein Konzert spielen. Und das ziehen wir nach wie vor durch. Egal, das machen wir so lange, bis wir nicht mehr können. Bis wir wie Frank alle einen Hexenschuss kriegen und uns nur noch ins Grab rollen lassen.
Und wo ist es tatsächlich Berlin?
Wieder so weit jetzt in Berlin? Am 21.12., also kurz vor Weihnachten, wenn quasi alle schon alles erledigt haben, die Geschenke gekauft, schon einen Urlaubsantrag gestellt, dann kann man einmal nochmal einer Punkrock-Show von Stakeout beiwohnen. Also am 21. Dezember in Berlin im Badehaus. Badehaus in Berlin ist ein kleiner, geiler Punkrock-Laden. Gibt auch nur eine begrenzte Anzahl an Tickets. Ticketlink poste ich mal. Hau ich raus.
Aber du warst letztes Mal nicht auch im Badehaus?
Ja, genau, wir haben da schon mal
da gespielt. War ich nämlich.
Ach, da warst du dabei?
Zweite Reihe.
Ich war bisher immer nur bei Thomas draußen. Immer nur bei draußen Konzerten. Ich will dich auch mal drin sehen. Meinst du, da kriege ich noch ein Ticket, Thomas? Ja, ich würde dich vielleicht sogar mit einbauen. Ich hab eh überlegt, Frank, ob ich dich mit einbaue für eine Nummer oder sowas, weißt du? Wir können ja noch so 2-3 Songs aus dem Podcast nochmal komplett mit der ganzen Band spielen.
Oh ja, das finde ich sehr gut.
Das wäre es. Doppelschlagzeug.
Ja. Aua, bin Thomas nochmal mit der Komplettbesetzung. Ja, sehr gut. Ja, Basti,
bin du ich auf jeden Fall dabei.
21.12.
Ja, sehr gerne. Ich würde sehr gerne kommen.
Okay. Ja, ich. Na gut, dann kommen wir da alle hin, dann sehen wir uns also am 21.12. Das ist also quasi das nächste große Highlight-Event, was ansteht. Aber genug der Werbung. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Es ist nämlich schon spät. Deshalb, Basti, wir haben schon wieder unseren italienischen Satz vergessen. Wir können den gar nicht mehr.
Okay, jetzt baciamo le vostre orecchie.
Okay, also ich mache wieder eine baciamo, ja?
Ich mache baciamo.
Was mache ich? Eine vostre.
Le vostre, ja.
Le vostre, okay.
Baciamo
le vostre orecchie.
Oh ja, Mensch. Bis nächste Woche, Franco. Red dich schon aus, ne?
Ja, bis denn.
Ciao a tutti. Sì. Ci vediamo.